Du, also jeder von euch, du bist ein Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Habe ich die Tage gelesen, fand ich ganz spannend und habe dann mal überlegt, wer sind denn die 5 Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe? Und wenn ich der Durchschnitt dessen bin, was ich da so erlebe, höre, mache, tue, ist das dann gut oder schlecht? Ist das dann gut oder schlecht, wenn ich mich mit den Menschen, mit denen ich mich am meisten umgebe, wenn das so auf mich abfärbt? Das kann ja ganz wunderbar sein, ja, das kann was richtig Tolles sein, weil das 5 wunderbare Menschen sind, die mir gute Dinge zusprechen, wenn es mir schlecht geht, die das richtige Wort für mich haben, wenn ich das brauche oder die da sind und mir zuhören. Es kann aber auch sein, dass vielleicht 2 von diesen 5 Menschen immer alles negativ sehen. Und vielleicht kennst du so Gespräche, aus denen man rausgeht, ist eigentlich ganz positiv reingegangen und denkt, ach, das ist ja ungefähr so, ne? Und dann hört man von der anderen Seite eine halbe Stunde lang nur alles, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird an der ganzen Sache. Ja? Was sowieso noch nie geklappt hat. Und man geht aus dem Gespräch wieder raus und hat richtig so eine Schwere mit sich, mit der man dann unterwegs ist. Und das ist ein Gespräch. Was ist, wenn dieser Mensch einer von den 5 ist? Bin ich dann zu 20% relativ negativ eingestellt mit allem, was ich tue? Habe ich überlegt, wie ist das? Wie ist das in meinem Leben? Oder wenn die 5 alle eine verschiedene Meinung haben zu den Dingen. Ich habe eine Sache, die mich beschäftigt und die 5 Leute, die mir am nächsten stehen, sehen das alle irgendwie anders. Dann habe ich danach vielleicht 6 verschiedene Blickwinkel auf was und bin nicht so viel weiter, wie ich vielleicht sein wollte bei den 5 engsten Menschen in meinem Leben, wenn ich mit denen rede. Also wie fühlst du dich, wenn du aus solchen Begegnungen rauskommst? Fühlst du dich dann reicher als vorher, also reicher im Sinne von mehr Wissen, mehr Handlungsmöglichkeit, mehr zum Nachdenken oder ein Schritt weiter als vorher? Und das können so die Dinge des Lebens sein, das können aber auch Glaubensfragen sein. Bist du in diesem Sinne dann gewachsen, getröstet, ermutigt? Ich habe als Lesung für heute einen Psalm, ein Kapitel aus der Bibel rausgesucht, wo es genau darum geht. Wo es darum geht, wer spricht eigentlich in mein Leben und was hat das für eine Auswirkung? Weil das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen. Menschen, bewusst oder unbewusst, sprechen in unser Leben hinein. Weil wir sie um Rat fragen oder weil wir gar nicht gefragt haben, aber sie uns das unbedingt mal sagen wollten. Ja? Jetzt musst du vorsichtig sein, ob du nach links oder rechts guckst. Also ganz vorsichtig, wenn ich solche Sachen sage. Ja? Menschen sprechen in unser Leben, bewusst oder unbewusst. Und die Frage ist doch, wer hat eigentlich das Recht, in mein Leben hineinzusprechen? Und wo kann ich auch mit einer gewissen Sicherheit da stehen und sagen, das ist gut, wenn das Einfluss auf mein Leben hat? Ja, wenn das ein positiver Einfluss auf mein Leben ist? Und da möchte ich heute etwas mit hineinbringen zu diesen 5 Personen, deren Durchschnitt ich bin, was in meinem Leben den größten Einfluss auf mich haben soll. Und das ist Gottes Wort. Das soll den größten Einfluss auf mein Leben haben, auf die Themen, die mich beschäftigen, auf das, was in meinem Leben los ist, auf die Fragen, die ich habe im Leben und im Glauben. Das soll mehr Einfluss haben als die 5 nächsten Menschen. Das können wunderbar tolle Menschen sein, die 5 nächsten, deren Durchschnitt ich bin. Aber das hier soll mehr Einfluss haben als die. Denn das hier, vielleicht weißt du das schon, ist kein normales Buch. Das hat Luther schon gesagt, das haben ganz viele schlaue Theologen vor ihm gesagt und auch nach ihm gesagt. Ja. Das ist kein normales Buch. Das ist etwas, wo Gott sich uns mitteilt. Das ist eine Botschaft Gottes an die Menschen, die ihn kennenlernen wollen. Das ist ein lebendiges Wort, heißt es dann auch manchmal, weil das nicht nur einfach irgendwie Geschichten oder Buchstaben oder nette Sachen sind, sondern das ist lebendig. Das verändert was, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist nicht nur Information, sondern auch Transformation, könnte man sagen. Und was wir vorhin in der Lesung gehört haben, ist ein besonderer Punkt daraus, nämlich der erste Psalm. Und der ist wie so ein Tor zu dem, was Gottes Wort eigentlich ist. Und dieser Psalm geht los mit den Worten: Wohl dem, man kann auch sagen, gesegnet ist der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen sollen, hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Die Welt um uns herum, die ist ständig im Wandel. Das war sie schon immer, wir merken es jetzt nur mehr. Ja? Meinungen ändern sich, Kulturen entwickeln sich. Was heute als richtig gilt, kann morgen in Frage gestellt werden und umgekehrt. Und auch das war schon immer so. Wir merken es jetzt nur schneller, weil wir globalisierter, dichter zusammen, vernetzter sind. Man ist nicht mehr so in seinem Dorf und hat nur die Meinung, die es da seit 100 Jahren schon gab. Sondern man kriegt viel mehr mit, was los ist und was Leute denken. Wenn wir dann aber über die Bibel sprechen und mit diesem Ansinnen daran gehen, das soll eigentlich das sein, was am stärksten in mein Leben hineinspricht, dann haben wir hier eine ganz wunderbare Eigenschaft an dieser Bibel nämlich. Ja, dann haben wir ja, Seiten mit ganz viel drauf, aber wir haben auch Aussagen, was das überhaupt ist. Es gibt zum Beispiel den schönen Vers in Jesaja 40. Da heißt es, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ja, mit anderen Worten, alle Dinge verändern sich, sterben, kommen neu oder. Aber was Gott uns hier mitteilt, das hat den Charakter von Ewigkeit. Das bleibt. Das war schon so. Das haben Leute vor 1000 Jahren gelesen, vor 2000 Jahren gelesen. Das lesen sie heute und das lesen sie in Zukunft. Und es ist aber das Gleiche, was hier steht. Das verändert sich nicht einfach so. Ja? Dass das Grab am Ostermorgen leer war, das verändert sich nicht irgendwie. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das verändert sich nicht irgendwie. Das sind Dinge, die haben den Charakter von Ewigkeit. Das ist eine ewige Wahrheit, auf der man stehen kann. Auch wenn sich dann rundherum ganz viel verändert. Und wenn die Bibel unsere Sichtweise prägen kann, wenn die das darf, wenn ich das zulasse, dass die Bibel mich prägt, dann stehe ich mit auf diesem festen Fundament. Dann stehe ich mit da drauf. So wie so viele Menschen vor uns. Vor uns hier in dieser Kirche, vor uns in unserer ganz großen Kirche, wie Luther zum Beispiel, bis noch viel weiter zurück. Wie Menschen, die selbst in der Bibel vorkommen, die fest darauf vertraut haben, die darauf standen, so wie Paulus. Dann reihen wir uns damit ein und sagen, wir stehen mit darauf, dass wir darauf vertrauen, dass wir hier was Ewiges haben. Etwas, das sich nicht verändert. Und das ist gut. Denn ich möchte dir zwei Dinge hier mitgeben, die wir aus der Bibel dann sehen können. Und da ist es dann sehr gut, dass sich das nicht ständig verändert. Denn was lernen wir aus der Bibel? Was sehen wir in der Bibel? Wir sehen, dass Gott seinen Charakter offenbart. Wir können hier drin etwas darüber erfahren, wer Gott eigentlich ist. Sein Charakter, seine Eigenschaften, seine Kraft. Ich muss mir das nicht irgendwie selber zusammenbasteln. Wer ist eigentlich Gott? Wie könnte der sein? Ist er heute so, morgen so? Sondern ich kann darauf vertrauen, ich kann daraus lernen, was hier drin steht. Ich kann hören, wie Gott Abraham beruft und losschickt. Da hat Christoph uns vor 2 Tagen was drüber erzählt. Ja? Ich kann hören, wie Gott Menschen segnet und begleitet. Ich kann aber auch hören und lesen, wie es ihn schmerzt, wie sein Herz schmerzt, wenn er sieht, wie die Sünde sich in der Welt breit gemacht hat. Und kann dann wiederum lesen, dass er die Welt so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben bekommen. Und das verändert sich nicht morgen einfach so, sondern das ist Gottes Charakter, das ist Gott. Nicht das Buch, ja, aber Gott zeigt sich uns dadurch. Und ich lerne nicht nur Gott kennen, sondern ich lerne auch etwas über den Weg kennen, den er vorhat. Ich lerne etwas darüber, dass die Welt in Sünde gefangen ist und dass er einen Ausweg hat und er nennt sich Jesus. Und diesen Weg, diese Bewegung, die ist auch sichtbar in Worten aus Psalm 1. Vielleicht hast du das noch im Kopf. Da war ja sozusagen 2 Gruppen wurden genannt. Ja, es gibt die, die am Ende, für die es nicht gut ausgeht, die Spötter, die da sitzen, und es gibt die, die gepflanzt sind wie ein Baum an den Wasserbächen, der Frucht bringt. Und mir ist aufgefallen, dass da eigentlich eine Bewegung drin ist, auf diesem negativen Part. Ja, da geht es erst darum, die wandeln im Rat der Gottlosen, dann stehen die und dann sitzen die bei den Spitzen. Das ist eine Abwärtsbewegung. Die gehen, dann stehen sie und dann sitzen sie. Es geht immer tiefer bergab, es geht immer weiter bergab, dieser negative Weg. Es geht immer weiter bergab. Und das zeigt ganz eindrücklich diesen Unterschied von jemandem, der sagt, ich lasse mich von Gottes Wort prägen. Ja? Gesegnet, glücklich ist der, der Lust hat am Gesetz des Herrn. Der Freude daran hat, mehr über Gott rauszufinden. Der Freude daran hat, mit Gott zu leben und zu erfahren, was bedeutet das für mich persönlich heute, 2023, mit den Menschen um mich rundherum. Nicht nur ein Buch mit netten Texten oder etwas, was ich aus dem Kindergottesdienst erinnere, sondern viel, 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 viel mehr, viel, viel tiefgehender. Luther hat das mal gesagt, dass der Mensch in seinem eigenen Zustand, in dem Eigentlichen, in dem er ist, in sich selbst verkrümmt ist. Und da musste ich dran denken, bei diesem Wandeln, Stehen, Sitzen. Das ist auch so ein immer kleiner werden, bis man sitzt. Und dann gar nicht mehr von der Stelle kommt, fest sitzt. Luther hat gesagt, das Schlechte, die Sünde, das sorgt dafür, dass wir in uns selbst verkrümmt sind. Das kann man sich richtig bildlich vorstellen, das ist so ein zusammengefallener Mensch. Bis Gott selbst kommt und ihn wieder aufrichtet. Ihn wieder aufrichtet durch das Kreuz, durch die Befreiung, die da drin liegt. Durch Jesus selbst, der sagt, ich trage deine Schuld, ich trage das, was dich verkrümmt, was dich bis zum Tod zusammendrückt. Daran darfst du glauben, daran darfst du dich festhalten. Für Luther war das ja ganz besonders im Römerbrief, im 3. Kapitel. Da hat er das ganz neu entdeckt. Hat gemerkt, Moment mal, das ist ja das, worum es geht. Das ist das, warum wir das alles machen. Das ist der Grund, warum Menschen zusammenkommen und wir überhaupt auf diese Idee kommen könnten, wir sollten Gott anbeten. In Römer 3 heißt es, es gibt keinen Unterschied. Er hat vorher ganz viele Gruppen von Menschen aufgezählt, was darauf hinausläuft, dass alle mit eingeschlossen sind. Es gibt keinen Unterschied. Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade. Aus Gnade, nicht durch was, was du tust, sondern aus Gnade stehst du vor Gott. Aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott hingestellt hat als Sühnopfer durch den Glauben an sein Blut. Das sind ganz, ganz große beladene, geladene, aufgeladene Worte, die nichts anderes heißen, als dass Luther hier neu entdeckt hat, was lange verschüttet war, nämlich, dass wir aus eigener Tat, aus eigenem Antrieb, aus eigenem, ich krieg das schon irgendwie hin, vor Gott nicht gerecht werden, weil Gottes Maßstab so hoch ist, weil das muss er auch sein, weil Gott ist heilig, Gott ist perfekt. Und Luther hat es wiederentdeckt und gesagt, da reden wir ja gar nicht drüber, das müssen die Leute doch wissen. Dass sie sich auf die Gnade verlassen sollen und nicht auf noch ein bisschen besser sein als gestern. Auf die Gnade sollst du dich verlassen, an Jesus sollst du dich ranklammern. Der ist das Entscheidende. Und dann bist du, um das aus Psalm 1 zu nehmen, gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, der Frucht bringt zu seiner Zeit, wo etwas aus dem Leben dann wächst, wo es nicht verkrümmt und zusammengesackt ist, sondern wo es aufblüht. Und das ist auch etwas, was wir in der Bibel sehen, was wir mit der Bibel lernen können, nämlich wie unser Leben sich verändert. Wie unser Charakter, wie unser Verstand immer Stück für Stück verändert wird. Und vielleicht klingt das für dich jetzt gerade bedrohlich. Vielleicht denkst du, Moment mal, ich möchte ja gar nicht, dass sich verändert wird. Veränderung bin ich eh kein Freund von. Und ich mag es nicht, wenn Leute mich verändern wollen. Ich mag es auch nicht, wenn Leute mich verändern wollen. Ich mag es aber, wenn Gott mich verändern möchte, weil der meint es gut mit mir. Ja? Und manchmal ist das schwierig, was loszulassen, von dem man dann ahnt, ich glaube, Gott möchte gerade was in mir verändern. Ich glaube, Gott sieht mehr, als was ich gerade sehe. Es gibt ja diesen schönen Satz, Gott liebt dich so, wie du bist. Er nimmt dich so an, wie du bist. Und das stimmt auch. Ja? Aber Gott liebt dich dann noch sogar so viel mehr noch, dass er mit dir dann noch Schritte weitergeht, um zu sehen, was in deinem Leben noch alles wächst, was da noch alles ist. Das meint die Bibel ganz oft, wenn sie von der Frucht redet, die aus dem Glauben wächst. Ja, das Wort, was wir hier lesen, das ist nicht nur eine Information für uns, informiert uns nicht nur über Dinge, sondern das verändert uns. Das transformiert uns in unserem Leben. Paulus sagt das in Römer 12, ne? Er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, also seid nicht einfach wie alle anderen, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, sagt er. Mit anderen Worten, lass das hier in dein Leben sprechen. Lass das etwas in deinem Leben verändern. Wenn du sozusagen von außen der Erste, der in dein Leben sprechen sollte, das ist Gott. Und das tut er hier durch. Und wenn wir uns durch unsere Gedanken, durch die Bibel prägen lassen, dann laden wir diese Veränderung in unser Leben ein. Weil je häufiger du damit in Kontakt kommst, je häufiger du das liest, je häufiger ich das lese, springen Stück für Stück immer neue Sachen vor Augen. Ja, eine Stelle, die habe ich 20 Mal gelesen. Ich lese die das 21. Mal und merke mit einmal, Moment, das habe ich ja so noch gar nicht irgendwie begriffen, was hier gerade passiert. Ja? Ich freue mich so auf das, wenn, kleiner Exkurs, ne, aber ich freue mich so auf diesen Moment, wenn, wie bei den beiden Emmaus-Jüngern, die sind ja mit Jesus unterwegs und erkennen erst nicht, dass das Jesus ist. Und dann sitzen die zusammen und unterhalten sich und dann merken die langsam und dann steht da und Jesus zeigte ihnen anhand der Propheten und der Psalmen alles, was man über ihn wissen muss. Also er zeigt ihnen sozusagen die ganze Story von, dass er gekreuzigt wurde, auferstehen muss. Das zeigt er ihnen am Alten Testament. Er zeigt, dass es genauso kommen musste. Und ich freue mich auf diese riesige Bibelstunde im Himmel, wenn ich dann zu Jesus kommen kann und endlich meine ganzen Fragen loswerde. Ja? Und endlich fragen kann, okay, und jetzt erzähl mir das nochmal. Und dann so, Gunnar, das habe ich dir schon viermal. Ja, einmal noch, weil es so schön ist. Einmal noch. Das ist nicht was man einmal liest und denkt, ich habe die Information jetzt irgendwie aufgenommen. Das ist dann passiert, dann das und am Ende war es so. Sondern das ist etwas, womit man lebt, was Stück für Stück Leben verändert. Und das ist gut. Das ist gut. Das ist dann nämlich das Werk des Heiligen Geistes in uns, der uns Stück für Stück mitnimmt. Und wenn wir uns auf den Einfluss von Menschen verlassen, das kann gut sein, aber es ist immer ein gewisses Risiko. Weil man weiß nie, was meint der andere, was will der andere, habe ich es richtig verstanden. Wenn wir uns auf Gott verlassen, dann können wir uns sicher sein, da ist jemand, der kennt dich, wie niemand anderes dich kennt. Der kennt dich, bevor deine Eltern dich kannten. Der kennt deine Zukunft. Der kennt dich in- und auswendig. Und der sollte als erstes in dein Leben sprechen. Der sollte als erstes Einfluss in deinem Leben haben. Wie kann das praktisch aussehen? Ja, wir haben jetzt gute Gründe gehört, warum es so sein sollte. Und wie sieht das jetzt praktisch aus, dass Gott in mein Leben spricht? Ein erster Schritt ist, dass man ihm dafür Zeit geben muss. Ja? Wenn ich mich mit den 5 Menschen zusammensetze, deren Durchschnitt ich bin, muss ich mich auch mit denen irgendwie hinsetzen und austauschen. Und genau so ist es mit Gott. Genau so ist es mit ihm. Ich habe ein schönes Zitat von Luther gefunden. Der hat gesagt, ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Bibel gelesen und daraus gepredigt. Doch bin ich ihrer nicht mächtig und finde noch alle Tage was Neues darin. Und wenn Luther sagt, 28 Jahre gepredigt, dann sind das nicht irgendwie wie bei uns heute mit Urlaub abgerechnet irgendwie 40 bis 50 Mal im Jahr. Luther hat teilweise 200 Mal pro Jahr gepredigt. Also er hat jeden Sonntag sowieso 2 Mal und unter der Woche noch 1, 2 Mal. Also der hat bis zu 200 Mal in einem Jahr gepredigt, in seinen, ich sag mal, intensivsten Jahren. Und er sagt, und ich finde immer noch was Neues. Weil er sich dem aussetzt. weil er sagt, ich möchte auch noch mehr entdecken. Und das kannst du genauso machen. Du betest und sagst, Gott, ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte mehr allgemein oder ich möchte mehr über mein Leben, über das und das, was mich gerade beschäftigt, über meine Beziehung, über das, wie ich damit umgehen soll. Und jetzt nicht falsch verstehen, es ist dann nicht so, dass du blätterst und da steht dann, ob du Job A oder B annehmen sollst. Ja? Das ist nicht die Gebrauchsanweisung konkret für dein einzelnes Leben. Aber es ist das, wie Gott uns mitteilt, wie er sich Leben vorstellt. Wir müssen dann trotzdem immer noch gewisse eigene Entscheidungen treffen. Aber wir können die unter dem Einfluss dessen treffen, der das Leben erfunden hat. Wir können die unter dem Einfluss Gottes treffen. Und manchmal sind das dann jeden Morgen ein Kapitel, dass du dir Zeit nimmst und sagst, ich nehme die erste halbe Stunde des Tages, bevor alles andere losgeht, da soll Gott zu mir sprechen. Also lese ich genau da, bete, hab einen Moment Stille. Vielleicht auch einfach so zwischen Tür und Angel hast du einen Vers, der dir einfällt, du denkst drüber nach. Ganz konkret zwischen Tür und Angel haben wir heute noch was du mitnehmen kannst. Tatsächlich kannst du am Ausgang, kriegst du so eine kleine Karte. Und da stehen ganz viele verschiedene Bibelverse drauf. Zieh einfach ein und guck, was kommt. Ja? Wir vertrauen ja auch, dass Gott durch so Karten wirken kann. Vielleicht steht da genau das drauf, was du heute hören musst. Und auf der Rückseite noch ein kleines Gebet. Kriegst du nachher am Ausgang. Und vielleicht ist das so ein kleiner Moment, wie Gott genau heute, an diesem Tag, nachdem du etwas über die Bibel gehört hast, nochmal ganz besonders in dein Leben spricht. Aber man muss Gott ein Stück diese Zeit geben. Er lässt uns da diesen Freiraum. Er zwingt uns da nicht zu. Das Zweite ist, denk nochmal über diese 5 Menschen nach. Weil das kann tatsächlich einen Unterschied machen. Wer sind diese 5 um dich rum? Sind 4 davon Leute, die sagen, Mensch, was ist los bei dir? Kann ich dafür beten? Oder wollen wir uns über dieses oder jenes austauschen in deinem Leben? Mir fällt ein Bibeltext zu ein. Oder sind 4 von 5 Menschen welche, die sagen, ach komm du nicht wieder mit deiner Bibel an, ach lass das doch jetzt mal. Das soll nicht bedeuten, dass du keinen Kontakt zu diesen Leuten haben sollst, aber vielleicht sind das nicht die ersten 5, die in dein Leben sprechen sollten, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Ich habe das in meinem Leben, es gab jemanden, der, ne, ähnlich wie vorhin, der immer zuerst wusste, was falsch ist. Ich bin mit irgendwas gekommen, er konnte mir 7 Gründe aufzählen, warum es nicht funktioniert und 3, was schief gehen wird und dann noch einen, warum ich es eh nicht versuchen brauche. Und ich habe über die Zeit gemerkt, also es hat so lange dann nicht gedauert, ich habe dann gemerkt, es ist vielleicht gar nicht so schlau, wenn ich eine Frage habe, zu dieser Person als erstes hinzugehen. Das ist nicht jemand, der so in mein Leben, der ist für andere Dinge toll, ne, kann man so gute Sachen machen, so, aber das ist nicht jemand, der so die tiefsten Themen meines Lebens mit mir bearbeiten müsste. Weil A, sind wir nie zu einem Ziel irgendwie gekommen und B, bin ich deutlich negativer da rausgekommen, als ich reingekommen bin in das Gespräch. Also wie wäre es, wenn wir um uns herum, gerade bei diesen großen Dingen, wo es um unser Leben geht, Menschen um uns haben, die mit Gott unterwegs sind. Von denen wir wissen, erahnen, die geben nicht gerade nur irgendwie eine Meinung oder eine fixe Idee, sondern auch das sind Menschen, die zuerst von Gott hören, bevor sie von anderen hören. Das kann ein Hauskreis sein, mit dem du unterwegs bist. Das können Menschen und Freundschaften hier in der Gemeinde sein, mit denen du unterwegs bist. Und das Dritte, wie funktioniert das, dass Gott den größten Einfluss hat? Es gab in meinem Leben so eine Zeit, nur ist meine Situation ein bisschen anders als bei vielen von euch. Ich habe ja Theologie studiert und das ist ein besonderer Moment, weil man muss, also insgesamt. Weil da ja durchaus einige Dinge irgendwie, man hat dann 7 Professoren mit 9 Meinungen, wie jetzt irgendwas war oder auch nicht. So. Und irgendwann hatte ich dann so das Gefühl, erzählst du das gerade nur, weil du ein neues Buch brauchst, um das irgendwie? Also brauchst du ein neues Modell für den nächsten Aufsatz oder reden wir hier noch darüber, wie die Bibel Grundlage unseres Lebens sein kann? War vielleicht auch ein bisschen naiv, dass ich das erwartet hätte, aber egal. Und es gab irgendwann dann den Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt bei jedem Ding, was kommt, immer wieder von neu, 25 Meinungen einholen, wie das jetzt ist oder nicht. Oder ich kann einmal sagen, Gott, ich vertraue darauf, was du hier gesagt hast. Und das ist die Grundlage. Könnte man sagen, das ist ein bisschen dumm. Ja? Nee, finde ich gar nicht. Ich glaube, das ist die schlauste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Zu sagen, Gott, ich vertraue dir, was du hier gesagt hast und nicht auf die Meinung von 10 anderen Leuten mit 12 Titeln vor ihrem Namen. Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir bei dem, was du sagst, über dich, über mich und über die Beziehung zwischen uns. Weil du größer bist als all das. Weil du mehr bist als all das. Weil ich dir vertrauen kann. Und das hat mein Leben deutlich bereichert. Zu sagen, Gott, ich gehe mit dir und ich vertraue dir. Weil du mich am besten kennst von allen. Und du sollst in mein Leben sprechen. Und im Grunde, ganz dünnes Eis vielleicht, weil das geschichtlich natürlich viel zu viel übersieht, aber das ist ein Stück weit die Botschaft der Reformation. Weil es um das Persönliche, um die persönliche Beziehung geht, weil es darum geht, dass du und ich erkennen, dass die Beziehung zu Gott das Entscheidende ist. Und dass wir es selber lesen können, dass wir es selber herausfinden können, dass wir es als Gemeinschaft teilen können und im Glauben wachsen können. Weil Gott gesagt hat, hier kannst du etwas herausfinden über mich. Hier spreche ich zu dir, weil ich dich kenne, weil dein Leben vor mir nicht verborgen ist. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dadurch zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass du immer, wenn wir dein Wort aufschlagen, deinen Heiligen Geist zu uns schickst, der die Worte für uns erleuchtet, der Zusammenhänge gibt und der sichtbar macht, was wir vielleicht vor einem Jahr noch gar nicht gesehen haben. Und Gott, ich bitte dich, lass du uns wachsen im Glauben, im Leben, in der Gemeinschaft. Stärke du uns und führe du uns immer wieder darauf zurück, dass die Grundlage von all dem Jesus Christus ist, der für dich in diese Welt kam und der für uns gestorben ist, auferstanden ist und uns seinen Geist geschickt hat. Gott, segne du uns und danke für dein Wort, das du uns gegeben hast. Amen.